Wie denkt Amerikas Tech-Elite über künstliche Intelligenz und wie der Rest des Landes? Darüber wollen wir heute sprechen, denn gerade ist die Konferenz South by Southwest in Texas und dort kommen viele Größen der Branche zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ The Economy Podcasts. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Und ich spreche heute mit zwei Kollegen, die vor Ort sind in Texas, mit unserem Amerika-Korrespondenten Roland Lindner. Hallo, lieber Roland.
Hallo, lieber Alex.
Und mit Kai-Tore Philipsen, dem Chef von FAZNET, der für eine Woche auch dort ist. Hallo, lieber Kai.
Hallo, lieber Alex. Hallo, lieber Roland.
Ja, bevor wir in die Details gehen, erstmal South by Southwest ist eine feste Veranstaltung mittlerweile im Tech-Kalender in Amerika, aber für alle, die von dieser Konferenz bisher noch nichts wissen. Roland, was ist das für eine Veranstaltung?
South by Southwest ist eine Veranstaltung, die gibt es schon ziemlich lange, seit 1987. Fing einmal ganz anders an, als sie heute aussieht. Fing als ein kleines Musikfestival an und hat sich dann im Laufe der Zeit total verändert. Irgendwann kam dann Film mit dazu und dann kam vor allem eben Tech mit dazu. Und Tech ist heute ein ganz, ganz großer Teil der South by Southwest. Auf der South by Southwest wurde zum Beispiel Twitter mehr oder weniger entdeckt oder hat so seinen Durchbruch geschafft. Das war 2007. Und seither sind da auch sehr, sehr viele Start-up-Unternehmen. Und das ganze Programm von South by Southwest ist extrem breit gefächert. Also die Musik und Film gibt es immer noch, aber dann eben wahnsinnig viele Tech-Themen. KI war in diesem Jahr natürlich dominant, darüber werden wir bestimmt gleich sprechen. Und dann gibt es aber einen bunten Strauß an anderen Sachen. Es geht um Klimawandel, es geht um Raumfahrt, es geht um Rüstung, es geht um Politik und auch Drogenlegalisierung und ganz, ganz viele Sachen. Also insofern ist das heute ein richtiges Sammelsurium an Themen auf der South by Southwest.
Kai, wenn man da ist, wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es eine große Bühne, um die sich viel drumherum gruppiert, oder ist es ein breites Festival mit ganz vielen gleichzeitigen Veranstaltungen?
Ja, ich glaube, wer früher die IAA in Frankfurt kannte, der hat vielleicht eine Vorstellung, wie groß das hier ist. Es ist ein riesen Messezentrum mit Messehallen, in denen Veranstaltungen stattfinden. Und rund um dieses Messezentrum gibt es viele moderne Hotels. Austin ist eine wahnsinnig moderne Stadt in der Innenstadt. Und in diesen Hotels gibt es Veranstaltungsräume, die auch nochmal sehr groß sind. Man kann sich das aus deutscher Sicht gar nicht immer so vorstellen, diese Größe, die das alles hat. Und dort laufen gleichzeitig zum Teil bis zu 300 Veranstaltungen, also nicht gleichzeitig, aber 300 Veranstaltungen am Tag. Und man muss sich aus einem in online natürlich zur Verfügung gestellten Programm das raussuchen, was einen am meisten interessiert. Es gibt auch noch Zweige wie Transportation, Klimawandel hat Roland ja schon angesprochen. Also es ist eine Riesenveranstaltung, es sind Massen, die hier unterwegs sind.
Also geht's nicht alleine um die Technologie an sich und wie die funktioniert, sondern eben viel auch um die gesellschaftlichen Auswirkungen in vielerlei Hinsicht.
Auf jeden Fall, das ist hier ein ganz großes Thema. Das ist nicht wie eine, hier pilgern nicht die Technikgläubigen her, sondern hier treffen sich auch die Skeptiker. Es wird sehr viel über die Vor- und aber auch die Nachteile der Entwicklung der künstlichen Intelligenz gesprochen. Also wer gedacht hat, dass in Amerika alle Leute nur sagen, super neue Technologie, wir umarmen sie. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird sehr stark diskutiert über den Schaden, den künstliche Intelligenz anrichten kann.
Dann lass uns doch dabei direkt mal bleiben. Was sind denn die Sorgen, die sich die Amerikaner jetzt gerade machen oder zumindest die dort sind?
Ich kann ja vielleicht mal anfangen. Also ein Riesenproblem, was künstliche Intelligenz ja noch immer hat, ist Halluzination. Auch das ist vor einem Jahr war ja KI gerade durch den Start von ChatGPT vor mittlerweile 18 Monaten. Das ist natürlich auch schon hier das beherrschende Thema. Und vieles hat sich eben in diesem einen Jahr nicht verbessert. Wenn man heute ein bildgebendes Verfahren wie DALL-E 3 zum Beispiel darum bittet, einen Geschäftsführer als Bild darzustellen, dann kriegt man einen mittelalten weißen Mann im Anzug. Und das hat sich im letzten Jahr nicht geändert. Das ist heute immer noch so. Das ist nicht Halluzination, das ist halt Bias. Das sind diese Daten, mit denen diese KIs gefüttert werden. Und Halluzination ist immer noch so, wenn man ChatGPT fragt nach inhaltlichen Dingen, man muss es einfach danach nochmal prüfen, weil es kann immer sein, dass ChatGPT sich halt einfach etwas ausdenkt. ChatGPT würde leider nie sagen, ich weiß es nicht, sondern es ist trotz dieser rasanten Entwicklung immer noch wie ein, man vergleicht das manchmal mit so einem Grundschulkind, dass sich anstatt zu sagen, ich weiß es nicht, eine schöne Geschichte ausdenkt, die passen könnte und es hört sich auf den ersten Blick gut an und das ist es aber nicht. Das sind so die harmloseren Probleme, würde ich mal sagen, die hier oft diskutiert werden. Zu den etwas anderen Problemen gehört es, dass dieses Bias gerade in einem Land, wo die schwarze Minderheit immer noch sehr viele Nachteile gegenüber der weißen Mehrheit hat, Gesichtserkennung ein Riesenproblem ist. Es wurden schon Leute verhaftet aufgrund von Bildern von Gesichtserkennung, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und es trifft vor allen Dingen Schwarze. Auch das wird hier sehr stark diskutiert.
Zu dieser Bias-Sache vielleicht, da gab es ja kürzlich diese Geschichte und das ist in Osten natürlich auch diskutiert worden. Also richtig genau, dass diese Modelle, die zeigen einem eben oft die prototypischen weißen Männer bei bestimmten Anfragen. Aber dann gab es ja jetzt diese Sache mit Google Gemini, mit Googles neuem KI-System. Und das ist ja quasi genau ins Gegenteil umgeschlagen, dass die eben quasi historische Fakten verfälscht haben, also im Sinne von, dass auf einmal die Founding Fathers der USA oder auch Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg auf einmal Schwarze dabei waren oder was eben historisch falsch war und das eben quasi im Bemühen reinprogrammiert worden ist, um solche Biases rauszukriegen. Insofern diese Biases sind sehr, sehr, sehr komplexes Thema in die eine und die andere Richtung und das ist auch diskutiert worden in Austin. Ansonsten vielleicht noch zum Thema KI. Deepfakes war natürlich auch ein großes Thema. Ich war auf einem Panel, das sich nur darum drehte. Und Copyright ist natürlich auch ein großes Thema, nachdem es zum Beispiel einige Klagen gegen OpenAI gibt mittlerweile von New York Times und so weiter.
Deepfakes ist ja auch ein Thema, was den amerikanischen Wahlkampf schon zum Teil beeinflusst. Es gibt Aufnahmen, auf denen Donald Trump verhaftet wird. Es gibt Anrufe bei Menschen, wo sich ein Joe Biden gemeldet hat, aber natürlich nicht der echte und zur Wahl abgeraten hat. Wie schlimm oder dramatisch schätzt du das ein? Wird das für diesen Wahlkampf noch werden, Stand jetzt?
Auf jeden Fall wird es ein sehr, sehr großes Thema werden. Wird es letzten Endes ein ausschlaggebendes Thema werden? Das weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, man muss auch sehen, welche Seite das vielleicht besser einzusetzen weiß oder welche Interessen das besser einzusetzen wissen, das weiß ich nicht. Aber natürlich gab es mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele und du hast einige von denen genannt, die einfach sehr, sehr besorgniserregend sind und die einen völlig anderen Eindruck vermitteln können, als er der Wahrheit entspricht. Und was natürlich auch der Fall ist, da man das eben mittlerweile weiß, dass es diese ganzen Deepfakes gibt, ist es natürlich auch leichter zu argumentieren, dass Sachen, die schon stimmen, dass man zu denen sagt, ah, ist ja falsch, ist ja nur ein Deepfake. Und das hat Trump zum Beispiel schon mal gemacht. Er sagt dann, wenn eben irgendwas Unschmeichelhaftes von ihm kommt oder irgendein unschmeichelhaftes Foto, dann hat er auch schon mal gesagt, er ist eben ein Deepfake.
Ja, es gibt auch, ich war in einem anderen Panel, wo Kollegen und Kolleginnen von der New York Times und CNN zusammensaßen und die waren wirklich auch teilweise ratlos. Sie werden vor Fragen gestellt bei der Auswahl von Bildern und Videos, wo sie mit einem Aufwand, der deutlich höher ist, als er früher war, prüfen müssen, ob das richtig ist oder nicht. Und es gibt hier auch jemand von der BBC hat vorgestellt, wie man mit Wasserzeichen, also mit digitalen Wasserzeichen natürlich, also mit Bitcoin-ähnlichen Technologien, mit Blockchain, Dinge verifizieren kann und die elektronisch also hinterlegen kann, dass Bilder wahr sind, dass Fotos wahr sind und Videos und Texte auch. Ne? Es ging hier auch zum Beispiel um gefakte Pressemitteilungen. Die sehen aus wie echt, haben Wasserzeichen wie echt und trotzdem müsste man es auf der Blockchain hinterlegen, dass es echt ist. Und was auch ein Problem ist, das ist jetzt nicht nur in Amerika so, sondern es ist ja nicht so, dass sich alle Leute aus der New York Times, von CNN oder von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung informieren lassen. Es ist eben vielleicht auch jemand, der am Wahltag auf Instagram sieht, dass es Ausschreitungen vor seinem Wahllokal gibt und sich daraufhin entscheidet, nicht zur Wahl zu gehen und dass diese Ausschreitungen gar nicht stattfinden, sondern deepfake sind, das weiß er gar nicht.
Was sagen denn die Tech-Konzerne oder Plattformanbieter, sagen die dann, die Kritik ist berechtigt und wir kümmern uns oder wie reagieren die, sagen die, wir haben es im Griff oder sagen die gar nichts?
Doch, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Ich war bei Peter Deng. Peter Deng ist der Chef von ChatGPT bei OpenAI. Das ist ja momentan eines der Programme, was am meisten diskutiert wird und was vor 18 Monaten ja auch frei verfügbar für jeden von uns und auch natürlich in Amerika ins Internet gestellt wurde. Und die machen sich schon sehr große Gedanken darüber. Sie haben gesagt, sie fangen mit ihrer Sicherheitsarchitektur bei der Entwicklung von neuen Features an und sie bauen nicht erst etwas und versuchen es dann danach sicherer zu machen. Aber es wird auch betont, dass jede Technologie ihre Schattenseite hat, auch von den Firmen selbst. Also die sind da durchaus kritisch und selbstkritisch, aber natürlich zuallererst betonen sie die positiven Seiten ihrer Technologie und setzen, also gerade Peter Deng von ChatGPT sagt hier, dass wenn wir das richtig hinkriegen mit der KI, dass es ein Segen für die Menschheit wird, weil man eben Medikamente erfinden kann, Therapien erfinden kann, die man sonst überhaupt nicht hätte machen können. Und auch in Richtung Kreativität und anderen Arbeiten ist er eher der Optimist. Aber wie gesagt, in jedem zweiten Satz werden die Schattenseiten betont.
Und also die Unternehmen, alle maßgeblichen Unternehmen, OpenAI und Meta und Google, haben alle auch schon gerade mit Blick auf die Wahlen schon diverse Initiativen angekündigt, wie sie eben versuchen wollen, dieses ganze Deepfake-Problem in den Griff zu bekommen. Es ist natürlich nicht so leicht und ob das denen gelingt, muss man sehen, aber im Prinzip ist denen die Problematik schon bewusst.
Elon Musk auch, aber der scheint nicht so viel zu ergreifen mit X, habe ich das Gefühl. So, dann hat er neulich auch, glaube ich, gesagt, ich weiß gar nicht, ob es halb im Scherz war oder halb ernst gemeint, wenn die KI-Apokalypse kommt, dann erlebt er sie wenigstens mit und es wird zumindest nicht langweilig werden.
Ja, weiß nicht, auf welcher Substanz er da wieder gerade war, als er das gesagt hat.
Der Umgang mit Substanzen wird ja hier auch sehr viel diskutiert. Auch dazu gibt es Panels. Vielleicht war Elon Musk vor ein paar Jahren da und hat zu genau zugehört.
Achso, okay, ich verstehe. Das eine ist ja die sozusagen die Stimmung auf so einer Konferenz, wo sich, jetzt habt ihr schon gesagt, dass da auch sehr viel Skepsis verbreitet ist. Eine Erfahrung, die wir alle ja immer gemacht haben, auch schon ist, dass auf solchen Veranstaltungen aber auch schon so ein bisschen wie so eine eigene Blase ist. Das sind auch oft dann die Techies unter sich und die in so einer Tech-Wirklichkeit leben. Und das ist nicht unbedingt die dann außerhalb des Festivals genauso ist. Da hast du auch ein paar Erfahrungen gemacht, Kai, oder, dieses Jahr?
Ja, das muss man, glaube ich, in zweierlei Richtungen mal betrachten. Also zum einen denken wir aus Deutschland ja immer, dass in Amerika alle fröhlich zu Tech-Festivals pilgern und das danach mit nach Hause nehmen und alles sofort umsetzen. Die Wirklichkeit in Amerika, und das kann Roland sicherlich auch bestätigen, ist, dass in ärmeren Stadtvierteln die Leute einfach keinen oder einen zu schlechten Internetzugang haben. Es wird hier weiterhin diskutiert, dass wir Corona Homeschooling für viele nicht möglich war, weil sie einfach keinen vernünftigen Internetanschluss hatten. Also das ist, glaube ich, aus deutscher Sicht kann man das gar nicht stark genug betonen, wie unterschiedlich Amerika ist. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich glaube, KI ist längst da. Es ist nicht so, dass es hier in der Blase diskutiert wird. Hier fahren in Austin fahren selbst fahrende Autos rum auf gewissen Strecken. Und diese Technologie ist mitten in unserem Leben drin. Sie wird nicht mehr weggehen. Es ist wie das Internet, was Ende der 90er und zur Jahrtausendwende einfach da war und sich durchgesetzt hat bis heute. So wird sich KI auch in allen Bereichen unseres Lebens durchsetzen. Insofern ist es keine Blasendiskussion hier. Deswegen wird sie, glaube ich, auch so ernsthaft geführt. Weil es wird in alle Teile unseres Lebens vordringen und nicht die Firmen, die sich damit nicht auseinandersetzen, so ist zumindest hier in Austin der allgemeine Tenor, die werden abgehängt werden. Wenn sie es auch nicht direkt auf ihre Produkte beziehen, so werden die Firmen auf jeden Fall ihre Prozesse umkrempeln müssen. Also es wird zum Beispiel befürchtet, dass eine ganze mittlere Management-Ebene in Zukunft vielleicht gar nicht mehr notwendig sein wird, weil deren Hauptaufgabe war ja oftmals oder ist heute oftmals, Ergebnisse zusammenzufassen aus diversen Meetings oder Studien oder auch Produktionsergebnissen und die einer höheren Management-Ebene für irgendwelche Entscheidungen vorzulegen. All das kann ChatGPT schon heute. Da muss man gar nicht mehr in irgendeine ferne Zukunft gucken. Man muss es weiterhin garantiert kontrollieren. Am Ende muss immer der Mensch stehen. Am Anfang muss der Mensch stehen, am Ende muss der Mensch stehen. Aber die Arbeit, die dazwischen drin gemacht wird, die kann heute schon viel effektiver gemacht werden. Und ich glaube, es wird in alle Lebensbereiche vordringen.
Vielleicht um noch anzufügen, also natürlich ist es in gewisser Weise schon eine Blase, die da in Austin ist, aber es ist jetzt nicht eine Veranstaltung, wo es viel Blabla gibt. Also ich was mich schon jedes Mal wieder beeindruckt auf der South by Southwest, ist, wie kundig das Publikum ist. Also wie hochkarätig das Publikum ist. Also es ist schon so, nach jedem von diesem Panel gibt es ja immer so eine Frage- und Antwortrunde. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, was für Fragen dargestellt werden, die wirklich sehr, sehr tief in die Themen reingehen. Also zum Teil für mich als Journalist fast ein bisschen zu tief, oder mir schwirrt da manchmal sogar ein bisschen der Kopf. Aber also ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend, was da für ein Publikum da ist.
Noch einmal konkret nachgefragt, Roland, auch an dich, viele arme Amerikaner ohne guten Internetzugang, woran liegt das?
Ja, gut, also Infrastrukturlücken, wie es die eben überall gibt. Also das Problem gibt es ja nun auch in Deutschland. Also vielleicht erwartet man es in Amerika etwas weniger. Und ich würde sagen, grundsätzlich ist Austin schon eine der Städte, wie auch San Francisco oder New York, die schon tendenziell gut versorgt sind. Aber natürlich gibt es einzelne Lücken. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen oder vermuten, dass es in den USA schlimmer ist als etwa in Deutschland.
Apropos Deutschland, wie waren denn die Deutschen eigentlich oder Vertreter aus Deutschland oder Europa dort präsent? Ich erinnere noch, dass Carsten Knob, der sonst den Podcast mit mir zusammen moderiert, aus Davos berichtet hat, dass, wenn es um KI geht, irgendwie Europa in der Diskussion dieses Jahr auf diesem Weltwirtschaftsforum gar nicht beteiligt war oder nahezu nicht beteiligt war, wenn die anderen, vor allem die Amerikaner oder auch dann manchmal die Chinesen, dann erklären, was passiert. Wie ist es in Austin? Sind wir da vertreten? Ist Europa vertreten? Deutschland? Reden wir da viel mit oder sind da viel Amerikaner unter sich vor allem?
Ja, leider nicht. Also leider war der Auftritt der Deutschen ziemlich enttäuschend in Austin. Dabei haben die Deutschen ein sehr, sehr starkes Kontingent. Also man hört sehr viel Deutsch von den Teilnehmern. Kai, das wirst du auch gehört haben. Ja. Die Deutschen sind hinter, ich glaube, den Brasilianern, die komischerweise Nummer 1 sind, und den Briten das drittgrößte ausländische Kontingent. Aber was die Deutschen eben nicht gemacht haben in diesem Jahr oder nicht gut gemacht haben, ist Flagge zu zeigen. Und das haben sie in der Vergangenheit nämlich schon. Also es gab immer ein German House, und in dem German House hat sich so ein bisschen die deutsche Szene eben getroffen. Einerseits so ein bisschen die Musikszene, also weil es eben auch ein Musikfestival ist, und dann eben auch die Tech- und Start-up-Szene. Und in diesem Jahr gab es kein German House. Und das war schon auffällig und schade und hat wohl ein bisschen damit zu tun, dass in der Vergangenheit, es hat immer sehr viel Kritik am German House auch gegeben, gerade eben, weil auch diese zwei Welten aufeinander geprallt sind, und man will jetzt das Konzept überdenken und hat das irgendwie nicht mehr rechtzeitig geschafft in diesem Jahr. Also es kann sein, und so hat mir jemand aus dem Wirtschaftsministerium gesagt, dass das im nächsten Jahr wieder zurückkehrt, und hoffentlich wird das der Fall sein und hoffentlich dann auch mit einem schlüssigen Konzept. Dieses deutsche Haus war aber nicht das Einzige, was gefehlt hat in diesem Jahr. Also es gab auch wenig, also es gibt zum Beispiel so einen Start-up-Wettbewerb immer jedes Mal bei der South by Southwest. Und den haben vor einigen Jahren auch schon mal deutsche Unternehmen sogar gewonnen. Und dieses Jahr waren Deutsche so gut wie gar nicht vertreten, in kaum einer Kategorie. Und auch das war ein bisschen schade. Und insofern kam da halt irgendwie sehr, sehr viel zusammen, was irgendwie den Gesamteindruck sehr, sehr schwach gemacht hat von den Deutschen in Austin.
Ja, man kann vielleicht ergänzen, es waren auch nicht nur sehr viele brasilianische Zuschauer im Publikum, die von jedem Speaker natürlich auch erstmal begrüßt wurden, damit die Stimmung von Anfang an gut war. Also direkt gegenüber der Messehalle war das Haus der Brasilianer, und es war groß und es war eine Freilichtbühne und es war ständig Musik dort, so dass die schon sehr getrommelt haben für ihr Land. Also die sind sehr ehrgeizig, was neue Technologien angeht, und sind hier wirklich mit Massen unterwegs, um zu lernen.
Und vielleicht noch eine Sache. Es ist auch nicht nur, dass das jetzt irgendwie ein Einzelfall ist. Also ich gehe auch immer auf die CES im Januar nach Las Vegas, und auch da ist der deutsche Auftritt sehr, sehr, sehr schwach verglichen mit anderen Ländern. Also es gibt da so einen deutschen Sammelstand zwar, aber der sieht eher so ein bisschen traurig aus, und verglichen gerade mit den Franzosen, die einen großen Teil von der Messehalle mit ihren Startups besetzen und da wirklich immer einen super Auftritt haben, ist das immer sehr schwach. Also insofern ist das eben in Austin kein Einzelfall gewesen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage da gewesen, über Deutschland hinaus. Frankreich ist gerade, wenn es um KI geht, auch in Europa, nicht schlecht dabei. Andere europäische Länder, wie sind die da vertreten oder wie ist die EU vielleicht vertreten? Frau Vestager war da, wenn ich es richtig mitbekommen habe, unsere Wettbewerbskommissarin.
Ja, genau, Vestager war da, die ist jedes Mal da oder seit einigen Jahren. Die ist irgendwie, gefällt's dir in Austin. Und was vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist, weil grundsätzlich ist viele Leute, die nach Austin gehen von den Tech-Leuten, sind vielleicht eher nicht so Regulierungsfreunde. Aber trotzdem, Vestager ist da seit einigen Jahren da. Die hat in diesem Jahr sogar so einen Preis bekommen, ist irgendwie in der Hall of Fame aufgenommen worden vom South by Southwest Festival und hat sie irgendwie auf so einem Roundtable mit Journalisten stolz erzählt, sie sei die erste Nicht-Amerikanerin, die das bekommen hat. Ansonsten, also ich habe von den Europäern sind mir die Franzosen noch aufgefallen oder halt wieder aufgefallen. Die haben auch so ein Tech-Meetup mit vielen, vielen Startups gehabt. Und ja, also nicht EU, aber wie gesagt, die Briten auch mit einem großen UK-Haus vor Ort, wo sie gesagt haben, das sei ihr größter Auftritt gewesen, den sie jemals gehabt hätten.
Jetzt ist in Amerika eben auch eine wichtige Wahl in diesem Jahr, Präsidentenwahl, und der Wahlkampf läuft an oder zum Teil auch schon auf relativ hohen Touren. Diese Vorwahlen sind ja im Grunde entschieden, also wer gegen wen antritt. Wenn man jetzt mal das, und das wird auf vielen Feldern ja diskutiert, was das heißt, wenn Joe Biden Präsident bleibt oder Donald Trump Präsident wird. Wenn man sich das für Tech ansieht, für KI und Regulierungsfragen im Zusammenhang damit, oder sind Plattformen zu groß, ist Google zu groß, Facebook zu groß, gibt es da eigentlich große Unterschiede zwischen beiden oder in der Erwartung, dass man sagt, okay, wenn Joe Biden Präsident bleibt, dann entwickelt sich die Regulierung vielleicht eher strenger und wenn Trump es wird, dann ist es eher anders? Ist das ein Thema gewesen?
Ja, ich denke, das lässt sich schon so sagen. Es lässt sich nicht eindeutig so sagen, aber tendenziell lässt sich schon so sagen. Trump ist ja nun auch jemand, der ständig über Tech-Unternehmen schimpft. Ja, also gerade auch eben, Meta, ja. Und so weiter, hat er ja auch gerade erst wieder gesagt, Facebook is the enemy of the people. Und so hat er gerade begründet, warum er jetzt doch nicht gegen ein TikTok-Verbot wäre, ja, damit, weil Facebook davon profitieren würde. Aber es ist schon so, unter Trump ist den Tech-Unternehmen weniger Schlechtes aus ihrer Sicht widerfahren. Also das war mehr Bellen als Beißen bei Trump, würde ich sagen. Und bei Biden schon auch mehr Beißen. Also es ist schon, gerade was jetzt die Regulierungsbehörden, die Kartellbehörden betrifft, ist in der Biden-Ära mehr gekommen. Und er hat auch gerade an die Spitze der FTC hat er die Lina Khan gesetzt, die sehr, sehr bekannt ist für eine sehr, sehr tech-kritische Haltung. Und das hat sie seither auch ziemlich aggressiv umgesetzt. Unter ihr ist eine Kartellklage gegen Amazon eingereicht worden. Lina Khan sollte eigentlich auch in Austin sein für einen Auftritt. Der ist in letzter Minute leider abgesagt worden. Ich hätte das sehr spannend gefunden. Aber ja, also nochmal zu deiner Frage. Ich denke schon, grundsätzlich, wenn Biden im Amt ist, hätte die Tech-Branche tendenziell mehr zu befürchten.
Und wie verhalten sich da die Tech-Konzerne zu eigentlich? Aus dem ganzen Umfeld und Mitarbeiter, und Silicon Valley ist ja eher den Demokraten eigentlich zugeneigt. Jetzt auf der anderen Seite haben sie vielleicht mit Biden eher mehr Regulierung, mit Trump weniger zu befürchten. Äußern die da irgendwie dezidierte Präferenzen? Also mal mit Ausnahme von Elon Musk, der sich ja schon relativ klar positioniert immer.
Ja, ich glaube, die versuchen schon eher, sich zurückzuhalten. Also manchmal wird man von denen schon was Trump-Kritisches hören, wenn es irgendeine besondere Ungeheuerlichkeit gibt. Und es ist natürlich wahr, dass das tendenziell zumindest das Silicon Valley von ihrer politischen Grundeinstellung eher etwas linksgerichtet sind. Aber natürlich sind sie alles auch Superkapitalisten. Also insofern auch nicht allzu progressiv. Und natürlich werden sie auch versuchen, sich mit Trump gut zu stellen, sollte er denn gewählt werden. Aber ich habe jetzt von den ganz Großen noch nicht so wirklich viel gehört. Also nichts im Sinne von der wirklich politischen Positionierung. Also abgesehen, dass sie halt immer sagen, ja, wir brauchen mehr Visa für hochqualifizierte Einwanderer und solche Sachen. Also diese typischen Themen, die Tech-Branche halt hat. Aber so richtig eine politische Festlegung hört man von denen nicht oder noch nicht.
Kai, ich würde jetzt gerne noch auf ein Thema kommen, was unsere Branche spezieller betrifft. Auf dem Festival ist ja auch ein Thema immer, wie entwickeln sich eigentlich die Medien weiter? Was macht KI mit den Medien und jede Zeitung? Es ist ja kein Geheimnis, beschäftigt sich natürlich auch die FAZ damit. Was bedeutet KI? KI kann mittlerweile eben Texte oder Textteile schreiben. KI kann vielleicht Überschriftenvorschläge machen, kann Texte zusammenfassen. Also KI ist, also gerade Sprach-KI ist ja naheliegend, dass das mit Berufen, die mit Sprache viel zu tun haben, vielleicht auch Hilfe, Bedrohung, Gefahr und so weiter sein kann. Wie wurde das denn diskutiert oder was hast du da mitgenommen für unsere Branche eigentlich?
Ja, ich kann da nochmal über das KI-Panel, was der KI-Chef der New York Times hier gehalten hat, vielleicht ein bisschen berichten. Es ist nicht nur so, dass ganz einzelne Texte von Webseiten mit KI erstellt werden. Es ist mittlerweile so, dass es gibt hier in Amerika ganze Websites, die komplett aus Texten bestehen, die ausschließlich von der KI erstellt wurden. Und Hinweise darauf findet man dann manchmal so ganz weit unten in den Texten. Und manchmal sind da sogar Autorenbilder dabei, sodass so dem Leser suggeriert wird, hier hat ein Mensch geschrieben und das ist dann nicht der Fall. Das ist halt kein Qualitätsjournalismus, aber es gibt diese Art von Seiten und die verdienen ihr Geld halt mit der Werbung, die dort automatisch geschaltet wird. Und davon sind Seiten wie die New York Times natürlich weit entfernt. Es werden hier aber auch die positiven Seiten der KI für Journalismus beschrieben. Zum Beispiel gibt es in Texas viele Ölpumpen. Man kennt ja vielleicht aus den alten Filmen diese Schwungräder, mit denen das Öl hier aus der Erde gepumpt wird. Und diese Ölpumpen, wenn das Öl erschlossen ist, dann werden die einfach stillgelegt. Und es sind so viele, dass kein Mensch, kein Journalist in diesem ganzen Land zu jedem hinfahren kann und sehen kann, okay, werden hier Umweltstandards eingehalten? Haben wir hier vielleicht Probleme und so weiter? Und so haben die Kollegen hier von einer lokalen Zeitung mit oder einem Website-Auftritt mit KI diese ganzen Pumpen analysiert und gefiltert und rausgefunden, wie viele Verlassene es eigentlich in Texas gibt und was für ein großes Problem das ist. Das hätte ein einzelner Mensch nie geschafft. Und ein anderes Projekt, das vielleicht auch ganz interessant ist, das ging darum, welche Bücher sind in amerikanischen Gefängnissen verboten. Auch so eine typisch amerikanische Diskussion. Und da haben die mit KI, also alle Bücherverbotslisten aus allen amerikanischen Distrikten gefiltert und dann eine Maske gebaut, wo man seinen eigenen Distrikt eingeben kann und gucken kann, welche Bücher dort eigentlich verboten sind. Das sind so die positiven Seiten. Also man kann einfach massive Datenmengen durchsuchen mit einer KI, man kann nach Mustern suchen und sich das rausfiltern lassen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Vielleicht erinnern sich noch manche Hörer an die Panama Papers, wo ja Steuerschlupflöcher entdeckt wurden, die Superreiche genutzt haben. Auch sowas geht nur mit KI. Aber ich glaube, wo sich der Journalismus auf jeden Fall verändern wird und wo er sich schon längst verändert hat, zum Beispiel das Korrekturlesen von Texten, kann ich mir vorstellen, dass es in ziemlich naher Zukunft komplett von künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Und das wird auch ganz normal sein. Und ich glaube, wer sich große Sorgen machen muss, das wurde hier auch klar, sind Illustratoren. Und es gab Demonstrationen hier vor dem Messezentrum. Save the Designers haben die gerufen. Sich heute ein Logo bauen zu lassen mit einer künstlichen Intelligenz geht in wenigen Sekunden und man kann sich 10 oder 20 Vorschläge machen lassen und dann den besten raussuchen. Dafür hat ein gelernter, studierter Grafiker wahrscheinlich vorher eine Woche gebraucht und daraus kann man dann eine ganze Familie an grafischer Gestaltung machen. Auch Infografiken, also dass man sagt, hier hast du die Wetterdaten von Austin der letzten 40 Jahre, zeichne mir mal bitte eine Temperaturkurve, wie hat sich das Wetter hier einfach verändert. Auch das geht in Sekunden. Also es gibt durchaus Teile des Journalismus, die sehr nah oder auch heute schon durch KI beeinflusst werden können und Jobs, die vielleicht auch verloren gehen, da muss man ganz ehrlich sein. Aber was hier, wie gesagt, auch immer wieder betont wird, human in the loop, also der Mensch muss dabei sein, der Mensch muss die Idee liefern ganz am Anfang, dann ist es sauberer Journalismus und der Mensch muss das Produkt am Ende des Tages abnehmen, damit man eben der fünfte Bullet Point irgendeiner Zusammenfassung nicht eben denn doch Quatsch erzählt und auf einmal Trump der Favorit der Demokraten ist oder so. Also diese Halluzinationsprobleme sind für den Journalismus natürlich ein Riesenproblem, weil wenn der Leser oder Hörer oder Zuschauer dem nicht mehr vertrauen kann, was er da liest, hört oder sieht, dann muss er das Produkt auch nicht mehr nutzen. Also da kommen noch Riesenherausforderungen auf uns zu.
Also KI als Recherchetool, KI als Tool, was Texte ganz oder teilweise schreiben kann, KI als Gefahr, wenn eben nicht stimmt, was da drin steht, KI als möglicherweise als Technologie die ganze Berufe auch in unserer Branche ersetzt. Also an vielen Stellen wirkt sich die Technologie aus. Ist es aus eurer Sicht unter dem Strich, was vom Gefühl her was überwiegt, die Konkurrenz durch KI, dass sie sozusagen noch mehr zu einem Kampf um den Medienmarkt oder mehr Konkurrenz führt? Oder dass es tatsächlich jetzt aus dem Kai, was du gesagt hast, diesen Reflex geben könnte, naja, jetzt werde ich durch das Internetweb sowieso schon so mit so viel Content konfrontiert und regelrecht überflutet zum Teil und finde mich immer schwerer zurecht. Und meine Sehnsucht nach einer Marke, der ich vertrauen kann, wird vielleicht umso größer. Und das ist vielleicht so, sagen das natürlich auch oder darauf hoffen auch die Qualitätszeitungen, wird vielleicht umso größer. Und es ist eine ganz große Chance, gerade für eine Zeitung wie unsere.
Ja, ich glaube, ich sehe natürlich auch eher die positiven Dinge, die uns weiterbringen und hoffe, dass die Menschen da draußen so reagieren. Aber ich will vielleicht nochmal zwei Beispiele sagen, dass wir uns auch nicht zu viel Hoffnung machen sollen. Wenn du mir eine Mail schreibst und die ist komplett ohne Rechtschreibfehler, dann sage ich ja nicht, da hat der Alex aber eine KI drüber laufen lassen oder eine automatische Textkorrektur. Das ist jetzt aber unpersönlich. Sondern ich freue mich, dass sie sehr gut lesbar ist. Würde diese Mail aber voller Fehler sein, würde ich sagen, da hätte Alex mal viel lieber die KI drüber laufen lassen sollen. Nur als ein Beispiel, wie sich Menschen an Autokorrektur gewöhnt haben. Man muss halt aufpassen, dass da nicht irgendwie andere Wörter geschrieben werden. Das kennt ja jeder vom Tippen bei WhatsApp, wenn auf einmal was anderes da steht, als man eigentlich sagen wollte. Oder ein zweites Beispiel, man geht durch eine Stadt und sieht eine riesen Werbereklame und auch jetzt schon wird niemand dran nachdenken, hat dieses Foto aber ein menschlicher Fotograf gemacht, der dafür hoffentlich vernünftig honoriert wurde. Oder sagt man, das ist aber ein schönes Bild und macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, ob das von KI ist oder nicht. Also ich glaube, man sollte nicht überschätzen, wie die Leute sich Gedanken darüber machen, wo die Informationen herkommen, die sie konsumieren. Es ist halt so, wie du sagst, es ist ein Overkill an Informationen, den wir heute haben. Und viele geben sich mit oberflächlichen Informationen zufrieden. Und wenn die am Ende des Tages von einer KI erstellt wurden, dann ist das für uns natürlich ein Problem. Aber es wird auch die andere Gruppe an Menschen geben, die weiterhin an tiefgehender Information und an Vertrauen vor allen Dingen in diese Information, die darauf sehr viel Wert legen oder das sogar auch für ihr berufliches Weiterkommen und ihre beruflichen Entscheidungen nutzen müssen. Wenn man beispielsweise, sagen wir mal, in irgendeinen Staat in Südamerika, nehmen wir Beispiel Argentinien, sehr viel Geld investieren will mit seiner Firma, dann sollte man sich am besten ein bisschen mit der politischen Lage dort auseinandersetzen und sich die Gedanken darüber machen, ob der Präsident Milei, der da gerade gewählt wurde, dieses Land in eine richtige Richtung nach vorne bringt. Und um solche Entscheidungen zu treffen, wird man weiter qualifizierte Informationen haben müssen, die große Zeitungen oder Fernsehsender liefern. Und eben nicht eine 5-Bullet-Point-KI.
Ja, das war schon so viel wie das Wort zum Sonntag fast. Ich habe gesagt, vielen Dank euch beiden. Zum Schluss eine Frage habe ich noch und damit wollen wir das Ganze beschließen. Man geht ja über so eine Messe mit viel Wissen schon vorher und vielen Vorkenntnissen. Die beiden Sachen, die euch überrascht haben, am meisten überrascht haben, wenn ihr die noch sagt gerade, jeder...
Wenn ich anfange, also KI haben wir ja schon sehr viel drüber gesprochen, deswegen versuche ich was anderes zu finden. Was auch ein sehr großes Thema war, was sich vielleicht, oder jedenfalls mehr als in den Vorjahren, war das ganze Thema Rüstung, Verteidigung oder Defense Tech, wie das hier oft genannt wird. Und das hat natürlich mit der aktuellen geopolitischen Lage zu tun. Und ich war auf einem Panel, da hat auch jemand gesagt, wahrscheinlich hätte es vor ein paar Jahren solche Panels nicht gegeben auf der Southwest, aber heute eben schon. Und es gab dann eben Panels, die sich eben um Startups drehen in diesem Sektor, in Defense Tech. Und dann gab es auch ein sehr, sehr interessantes Panel, wo da war die Chefin von DARPA, das ist diese Behörde des amerikanischen Verteidigungsministeriums, deren Job es ist, quasi Tech zu entwickeln, also sehr, sehr zukunftsträchtige Technologien, und die ja auch von der auch einige Sachen stammen, die dann später in der Privatwirtschaft weiterverarbeitet worden sind. Also zum Beispiel Siri, dieses Apple-Programm. Ja, also das fand ich sehr spannend, also dass das so ein großes Thema war. Und ich habe mir da einige Sachen von angeguckt.
Ja, bei mir ist es eine, vielleicht doch nochmal ein kleiner Schlenker zurück zur KI. Bis jetzt die Large Language Models hatten wir ja schon besprochen, was hier auch diskutiert wurde und als Zukunftstrend von einer Zukunftsforscherin Amy Webb skizziert wurde, waren sogenannte Large Action Models, die halt nicht vorhersagen, welches Wort wir als nächstes denken und deswegen schreiben oder welches Wort an einer Stelle eines Textes in den letzten 100.000 Fällen immer kam und das ist deswegen schreiben, sondern das sind Modelle, die vorhersagen, was wir als nächstes tun könnten. Und man kann das vielleicht verstehen, wenn man Fahrrad fährt und eine Biene fliegt auf das Auge zu, dann schließt sich das Auge automatisch, ohne dass wir vorher denken, oh, wir müssten jetzt vielleicht mal unser Auge schließen. Und wenn man sich die Apple Vision Pro anguckt mit ihren unzähligen Kameras und Bewegungssensoren, da werden Daten gesammelt, die nicht Textdaten sind, sondern es sind Bild- und Bewegungsdaten. Und vielleicht in einer gar nicht so fernen Zukunft kann eine KI errechnen aus diesen Daten, wie sich ein Mensch oder vielleicht auch ein Auto, wie es reagieren sollte in einer bestimmten Situation. Sodass man, keine Ahnung, bevor man überhaupt dran denkt, eine Website öffnet oder dass ein Auto eben vernünftiger als bis jetzt auf Gefahrensituationen reagiert, weil es eben mit künstlicher Intelligenz gefüttert wurde. Da ergeben sich nochmal ganz neue Denkwelten, was man mit diesen Large Action Models, wenn sie denn so kommen, ist es ja wie gesagt nur einen Zukunftsblick machen könnte. Auch die Gefahren natürlich wieder da, sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Und das Zweite, was ich nochmal aus Mediensicht mitnehme, ich glaube, es gibt in Deutschland über 70.000 Podcasts. In Amerika ist es eine unfassbar größere Flut. Und die Panels, die hier tatsächlich auf sehr großen Bühnen stattfanden, wo man nicht reingekommen ist, das waren ganz oft Podcaster, die in Amerika Superstars sind, die Bücher schreiben, die Riesenauflage haben. Und ich war gestern bei Tim Ferriss, den kennt vielleicht oder der eine oder andere, ja. Der hat diese 4-Hour-Work-Week geschrieben. Ich glaube ihm kein Wort, es ist ein sehr fleißiger Mann. Der hat gerade erzählt, dass er seine Podcasts, die Tim Ferriss Show, gerade 1 Milliarde Abrufe erzeugt hat. Insgesamt, nicht eine Sendung, sondern insgesamt. Ich glaube, wenn man denkt, Podcast sei in Deutschland schon groß, in Amerika ist es viel größer. Und das ist auf jeden Fall eine der Erkenntnisse, die ich hier noch mitnehme.
Ja, vielen Dank euch beiden. Wir werden das auch natürlich gespannt weiterverfolgen. Auch nicht nur, weil wir ja auch ein Podcast sind und wie sich das hier in diesem Land entwickelt, sondern auch alle anderen Trends, die ihr angesprochen habt. Die Tech-Messe South by Southwest ist einmal im Jahr in Austin in Texas. Da geht es um Technologie in sich und die Auswirkungen auf alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche. Und gesprochen habe ich mit Roland Lindner, unserem langjährigen Amerika-Korrespondenten, und mit Kai Philipsen, dem Chef von FAZNET, der dieses Jahr dort ist, auch für uns. Vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Viele Grüße nach Deutschland.
Eine gute Zeit weiter. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Ciao.